SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag, da hat unser Bundesland seinen 70. Geburtstag gefeiert. Unser Gast ist heute deshalb ein Mann, der das Land über viele Jahre wesentlich mitgeprägt hat. Und zwar sage und schreibe 18,5 Jahre als Ministerpräsident. Herzlich willkommen, Kurt Beck.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Beck, als Sie Ihr Amt vor 3,5 Jahren aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt haben, haben Sie damals gesagt, ich freue mich schon auf nicht verplante Wochenenden und stundenlanges Zeitungslesen auf der Terrasse bei schönem Wetter. Wie viele unverplante Tage haben Sie heute denn tatsächlich?
Es war ein frommer Wunsch, aber er ist nicht eingetreten. Bei mir kam eben die Besonderheit dazu, dass ich schon vorher stellvertretender Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung war und der Vorsitzende Peter Struck ist überraschend gestorben und dann musste ich eben in diese Aufgabe hinein und damit war die Freizeit weitgehend schon verplant.
Lassen Sie uns zunächst mal über den Landesgeburtstag sprechen. 70 Jahre Rheinland-Pfalz, ursprünglich ein Kunstprodukt der Alliierten, bei der Bevölkerung erstmal nicht sonderlich beliebt. Als Sie als Kind in der Südpfalz in den 50er Jahren aufgewachsen sind, gab es da schon sowas wie eine rheinland-pfälzische Identität oder hat das für die Leute gar keine Rolle gespielt?
Also ich habe das nicht wahrgenommen und für die Leute hat es auch allenfalls eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich erinnere mich in der Grundschule, da waren wir irgendwann mal zum Singen eingeladen und hatten ein Fähnchen gekriegt. Da war Peter Altmaier an der Grenze, die ist ja unmittelbar neben meinem Heimatort Steinfeld. Und wir als Kinder sangen ein Lied und haben mit den Fähnchen gewunken, überhaupt nicht wissend, wer diese aus damaliger Sicht älterer Herr mit grauem Anzug und Hut denn überhaupt ist.
Sie leben ja in Steinfeld, in dem Ort, in dem Sie auch aufgewachsen sind, dass man da wohnen bleibt, wo man groß wurde. Das ist ja in der heutigen Welt eher eine Seltenheit geworden. Wieso war Ihnen das so wichtig, dort zu bleiben?
Also erstens, das ist eine schöne Region, unmittelbare Nachbarschaft zu Frankreich, den Bienenwald vor der Haustür. Also es hat viel Lebensqualität. Und das Zweite war, nachdem ich dann in die Politik eingestiegen bin, ja recht jung, dann habe ich mir doch vorgenommen, man wohnt in seinem Wahlkreis, man lebt dort, wo die Menschen sind, für die man ein Mandat hat. Und warum sollte ich wegziehen? Meine Eltern haben da gelebt und da bin ich noch heute gut aufgehoben.
Wir sprechen gleich noch mehr über Rheinland-Pfalz. Wir machen am Anfang der Sendung gern ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Ich habe jetzt mal einige Satzanfänge für Sie vorbereitet und bitte Sie, die zu ergänzen, okay?
Okay.
Ein guter Politiker sollte folgende drei Eigenschaften mitbringen.
Er sollte wissen, wo er herkommt, damit er nicht den Boden unter den Füßen verliert. Er sollte wissen, für wen er da ist, nämlich für die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Und er sollte versuchen, mit aller Kraft seine Arbeit gut zu machen.
Wenn ich einem Fremden drei Orte zeigen sollte, die für mich die schönsten in Rheinland-Pfalz sind, wären das?
Das würde mir schwer fallen. Also natürlich die Weinstraße, natürlich die Mosel, wo meine Frau und ich immer Urlaub machen. Ich würde auch Trier gerne vorzeigen, denn das ist eine wirklich fantastische Stadt, ohne andere jetzt nicht erwähnt zu haben, die ich auch toll finde.
Ein politisches Vorbild war für mich?
Ohne Frage Willy Brandt auf eine ganz besondere Weise, weil dieses Streben nach Freiheit, die hat mich als ganz junger Mensch fasziniert. Aber es gehörten zu diesen Vorbildern auch Leute wie Klaus von Donani, der mich eigentlich in die Politik, in die hauptamtliche Politik gebracht hat.
Mein christlicher Glaube war für mich immer wichtig, weil?
Weil ich da Orientierung gefunden habe. Ich habe es nicht immer leicht mit der katholischen Kirche gehabt, aber es ist heute noch für mich eine wichtige Orientierung, diese christlichen Überzeugungen immer wieder mir in Erinnerung zu rufen.
Ich kann mich ärgern über?
Über alles, was ich für ungerecht halte oder über bewusste Provokation in Form von Herabsetzung anderer Menschen. Da werde ich heute noch wütend und ich habe immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr wütend werde, wenn es um Gerechtigkeitsfragen geht, dann höre ich auf mit der Politik.
Mein Ratschlag an die jungen Leute von heute?
Sich darauf besinnen, dass man sich anstrengen muss, dass man selber vorankommen sollte, aber immer auch sich in Erinnerung rufen, man kann nur in der Gemeinschaft wirklich glücklich leben. Also sich nur hinter Smartphone und Bildschirm verkriechen, ist sicher nicht ausreichend. Direkte Kommunikation ist unendlich viel schöner als rein elektronische.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute,
lassen Sie uns anlässlich von 70 Jahren Rheinland-Pfalz nochmal zurückschauen auf die Zeit, in der Sie erst hier im Landtag und später als Ministerpräsident politisch für das Land verantwortlich waren. 1979 sind Sie erstmals in den Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt worden, als damals jüngster Abgeordneter. Damals war ja noch Bernhard Vogel, den wir letzte Woche zu Gast hatten, Ministerpräsident, das Land fest in schwarzer Hand. Wie groß waren damals die politischen Differenzen zwischen Schwarz und Rot?
Sie waren recht groß, aber die Art des Umgangs war deutlich kollegialer, als das heute der Fall ist. Aber die inhaltlichen Unterschiede waren groß. Das war die Zeit unmittelbar, nachdem noch Helmut Kohl die Bekenntnisschulen abgeschafft hat und alles, was an gemeinschaftlicher Form des Unterrichts erinnert hat, ist ideologisch bekämpft worden, da werden die Kinder den Eltern entfremdet und so weiter. Also es war insoweit ja eine sehr unterschiedliche gesellschaftliche Sicht zwischen den CDU-Abgeordneten, den SPD-Abgeordneten. Aber es war auch eine Grundlage für recht lebendige Diskussionen, die wir da geführt haben.
Aber Sie sagen, der Umgang miteinander war freundlicher, inwiefern?
Ja, man hat sich doch bei aller harten Diskussion und sehr grundlegenden Unterschieden in der Sache am Abend zu einem Glas Wein getroffen. Es gab im Landtag einen kleinen Kellerraum, der war zu so einer Art Weinbar ausgebaut und da hat man zusammen ein Bier noch getrunken oder einen Wein getrunken. Das ist, ich habe es miterlebt, dann war ja fast 34 Jahre Abgeordneter, das ist dann kaputt gegangen, als so private Gespräche, wo auch mal was gesagt wird, was man nicht auf die Goldwaage legt, das ist dann an die Presse weitergetragen worden und so weiter. Und irgendwann ist niemand mehr hingegangen. Also das zeugt, glaube ich, davon, dass es wirklich eine innere Härte in der Auseinandersetzung heute gibt, die Kollegialität schwerer macht.
Sie haben gesagt, lebhaft wurde damals aber auch schon gestritten. Können Sie sich noch an irgendeine Sitzung besonders erinnern?
Es gab heftige Kämpfe um das Privatfernsehen. Es ist ja, Bernhard Vogel hat ja da den Knopf gedrückt in Ludwigshafen, der sogenannte Urknall veranstaltet worden des Privatfernsehens. Und wir haben als Sozialdemokraten, ich habe von Anfang an auch Medienpolitik gemacht, gewarnt, haben gesagt, da müssen zunächst mal gesellschaftliche und staatsvertragliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Sonst wären wir da totgedudelt und alle gesellschaftliche Auseinandersetzung geht unter. Wir haben sicher damals aus heutiger Sicht übertrieben, aber ist auch manches leider eingetroffen. Ganz heftige Diskussionen und da war das manchmal deutlich. Und dann war es die Zeit, in der es den Weinbauern in Rheinland-Pfalz sehr schlecht ging. Überproduktion, Absatzschwäche. Die Leute haben nichts mehr gekriegt für ihren Wein. Ich erinnere mich daran, dass in Bad Bergzabern im Schwimmbad Plastikschläuche geschwommen sind, die mit Wein gefüllt worden sind, weil der Herbst war da. Man musste die neue Ernte reinholen, damit die nicht kaputt geht. Und niemand hat den Wein gekauft, sondern es ist spekuliert worden. Den kriegen wir auch für noch weniger Geld. Und so weiter. Und in dieser Zeit gab es dann den Glykol-Skandal und all diese Geschichten. Und da hat es heftige Debatten gegeben. Ich weiß, ich habe Bernhard Vogel mal vom Rednerpult aus mit Günter Lappas, das war der, der die neue Heimat an die Wand gefahren hat, verglichen. Er hat ganzseitig für den Wein in Rheinland-Pfalz geworben, mit einem Foto von ihm, ganze Seite. Und ich habe gesagt, das ist so, als würde Günter Lappas für den Deutschen Wiederschutzbund werben. Heftige Aufregung, so habe ich Bernhard Vogel noch nie gesehen, sich echauffieren. Bisschen hatte er recht, sage ich aus heutiger Sicht, aber es war schon eine Pointe.
Aber heute sind Sie befreundet, glaube ich, da verstehen sich zumindest
gut.
Wir
verstehen uns sehr gut und respektieren uns auch in hohem Maße.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wenn ihn damals als jüngster Landtagsabgeordneter in 1979 jemand gesagt hätte, eines Tages wirst du Ministerpräsident, was hätten Sie dem geantwortet?
Du spinnst.
Klar,
mit dem Mandat, als ich angefangen habe, immer verbunden, wieder in meinen Beruf zurück zu können. Ich habe deshalb nur Teilzeitmandat gemacht und ein Teilzeit noch in meinem alten Beruf. Übrigens, mein Lohn ist mir von den Diäten abgezogen worden. Aber ich habe das gemacht, weil mit gerade 30 Jahren kann man sich nicht auf Gedeihen verderben so ein Mandat klammern, wenn man eine Familie hat. Und ich bin Funkelektroniker. Wenn man da ein paar Jahre aus dem Beruf draußen ist, dann ist man auch ganz draußen. Also ich kam gar nicht auf die Idee, dass die SPD in Rheinland-Pfalz regiert, war ganz, ganz weit weg und schon gar nicht, dass ich dann mal Regierungschef werde.
Aber Sie sind es geworden, 94. Was war im Rückblick die schwierigste Aufgabe, die sich Ihnen als Ministerpräsident damals gestellt hat?
Mit Abstand die größte und schwierigste war das, was wir Konversion nennen, also die Umwandlung dieser ganz ausgeprägten militärischen Struktur, die in Rheinland-Pfalz vorgeherrscht hat, hin zu einer zivilen Struktur. Bernhard Vogel hat ja zu Recht gesagt, Rheinland-Pfalz ist der Flugzeugträger der NATO. Auf einmal sind aber 6 militärische Großflughäfen aufgegeben worden. Rund 600 militärische Liegenschaften waren auf einmal brachgelegen. Wenn uns nicht gelungen wäre, daraus was Neues zu machen, hätten wir, glaube ich, eine ganz, ganz bittere Situation erlebt. Der Wandel war für Rheinland-Pfalz mindestens so groß wie im Ruhrgebiet oder im Saarland, also weg von der Kohle und vom Stahl hin zu heutigen Technologien. Und ich bin viele Abende ins Bett gegangen und habe gedacht, mein Gott, wie soll man denn das hinkriegen? Und morgens mit dem Gedanken wieder aufgestanden. Also es war schon hart.
Trotzdem, wenn man so lange in einem politischen Amt ist, macht man natürlich auch Fehler. Das bleibt ja nicht aus, weil man oft unter Zeitdruck auch Entscheidungen treffen muss. Im Rückblick, was sehen Sie als den größten Fehler, der Ihnen unterlaufen ist?
Ja, ich will das Thema Nürburgring nennen. Ich glaube, dass insgesamt es notwendig war, dort eine Modernisierung umzusetzen, denn davon hängen auch ganz, ganz viele Arbeitsplätze und Geldströme in dieser Region ab. Und heute läuft das auch hervorragend, aber das sind sicher die Dimensionen aufgrund von Gutachten, die mir vorgelegt worden sind und so weiter, viel zu groß gewählt worden. Das hat alles nicht so gestimmt in der Realität, wie es auf diesen Papieren beschrieben worden ist. Und daraus ist dieser ganze Ärger und sind diese ganzen Rückschläge geworden. Das ist sicher so ein Punkt, wo ich heute sagen würde, das gucke ich mir 5-mal an, bevor man Ja sagt. Und bevor man dann eben auch diese Schwierigkeiten hat.
Jetzt ist es ja ganz schön schwer, wenn man aktiv in der Politik ist, Fehler einzugestehen. Weil man natürlich weiß, im Zweifel kostet mich das auch die nächste Wahl oder ich muss zurücktreten. Was ist denn Ihre Empfehlung an die noch aktiven Politikkollegen? Wie sollte man am besten mit solchen Fehlern, die natürlich passieren, wenn man Entscheidungen treffen muss, umgehen?
Also ich glaube, dass man in der Sache nicht an den Realitäten vorbeireden darf. Das holt einen ein und dann ist es besser, offensiv damit umzugehen, zu sagen, das ist nicht in Ordnung gewesen, das hat nicht geklappt. Ich möchte aber gern auch empfehlen, dass wir nicht immer diese Fallbeilhaltung in der Politik entwickeln, denn sonst übernimmt niemand mehr Verantwortung. Und was ich für noch schlimmer hielte, wäre, wenn niemand mehr Verantwortung für Investitionen, für neue Schritte übernehmen würde.
Weil dann kommt es zum Stillstand.
Dann kommt es zum Stillstand. Und wie gesagt, wir hatten 600 Liegenschaften auf einmal zu vermarkten. Und da gehen sie auch mal ein Risiko ein. Und zwar klar, dass das nicht alles ewig von selber nur sprudeln würde. Flughafen Hahn beispielsweise. Nur was hätten wir auf dem Hunsrück gemacht? Da war man sich nicht sicher, als man gesagt hat, wir probieren das, dass das alles flutscht, dass es da auch mal ernste Probleme gibt. Ich glaube, das ist nicht verwunderlich. Und es darf nicht so weit kommen, dass sich niemand mehr was traut. Dann kann man sich zwar zurücklehnen, sagt, keiner hat Fehler gemacht, aber es ist auch nichts passiert. Und ich sage jetzt mal, paar 10.000 Arbeitslose mehr, die für Rheinland-Pfalz gedroht hätten, die sind schlimmer, weil sie die Menschen und ihre Familien betreffen und nicht eben nur ein Sachvorgang, über den man trefflich streiten kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben außer der Tatsache, dass Sie Ministerpräsident waren, noch eine Gemeinsamkeit mit unserem Leute-Gast von letzter Woche, Bernhard Vogel. Er selbst trat als Ministerpräsident zurück, nachdem er nicht zum Parteivorsitzenden gewählt worden war und gemerkt hat, da gibt es in der Partei Intrigen gegen mich. Sie selbst waren ja auch Bundesvorsitzender der SPD gewesen und sind dann 2008 zurückgetreten, nachdem Sie in den Abendnachrichten erfahren mussten, dass Steinmeier Kanzlerkandidat der SPD wird. Wissen Sie noch, was in diesem Moment in Ihnen vorging?
Ja, ich war empört und entsetzt gleichermaßen. Ich habe in meiner Mainzer Wohnung übernachtet, weil ich mit dem ersten Flieger von Frankfurt nach Berlin fliegen wollte und weil am Schwielowsee ich alle Gremien der Partei zusammen hatte und dort verkünden wollte als Parteivorsitzende, dass Frank-Walter Steinmeier diese Aufgabe übernimmt. Dann ist mir das vorweggenommen worden und das war natürlich ja ein Affront und zwar eine bewusste Handlung von einigen wenigen, aber dann weiß man, dass man eben auch konsequent sein muss oder man ist Spielball von anderen und so kam es zu diesem Rücktritt.
Stimmt es, dass Sie sich nachts noch eine Pro-Kontra-Liste, trete ich zurück oder nicht, gemacht haben?
Das habe ich, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, welche Argumente sprechen dafür im Amt oder in dieser Funktion zu bleiben und welche sprechen dagegen und abgewogen. Ich habe auch noch mit einigen Leuten telefoniert in dieser Nacht und mir einen Rat geholt. Und es war mir allerdings von Anfang an klar, dass es entweder auf einen riesen Dauerkonflikt angelegt, was vor einer Bundestagswahl natürlich auch die eigene Partei zerreißen würde und die Chancen minimieren, oder du musst selber konsequent sein und zeigen, so geht man nicht mit einem Vorsitzenden um. Und das Positive, was ich sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass meine Partei endlich daraus gelernt hat.
Also Gabriel hat es später ja auch gesagt, dass da wirklich ganz schlimm und falsch mit ihnen umgegangen worden ist.
Ich habe damit meinen Frieden gemacht, denn wenn man da verbittert durch die Welt geht, dann schmerzt einen und die eigenen Freunde das immer mehr als diejenigen, die das bewusst provoziert haben. Also ich habe damit meinen Frieden gemacht und das ist gut. Und heute meinen jetzigen Aufgaben, aber auch später noch als Ministerpräsident nach diesem Ereignis, haben mir natürlich die guten Kontakte in Berlin außerordentlich geholfen.
Nachdem die CDU Bernhard Vogel so übel mitgespielt hatte, wurde sie bei der nächsten Wahl hier in Rheinland-Pfalz abgestraft. Auch die Bundes-SPD hatte, nachdem sie zurückgetreten sind, bei der nächsten Bundestagswahl drastische Verluste eingefahren. Ich habe Bernhard Vogel in der letzten Woche dieselbe Frage gestellt. Denkt man da nicht zumindest innerlich klammheimlich, das habt ihr jetzt davon?
Anflüge solcher Gedanken gibt es natürlich schon, aber ich habe sie mir verboten, weil dafür ist man dann doch zu sehr eingebunden und will natürlich den Erfolg der eigenen Leute, weil man eben auch die Inhalte mitträgt. Es geht ja nicht nur um Ämter, natürlich auch, aber es geht eben auch um Inhalte. Ich war ja nach wie vor Regierungschef in Rheinland-Pfalz mit absoluter Mehrheit hier. Was kann man dann im Bundestag und im Bundesrat auch durchsetzen? Also insoweit ist schnell der zweite Gedanke und was bedeutet es jetzt für deine Arbeit und für die Zukunft jetzt des Verantwortungsbereichs, den du da hast?
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Beck, lassen Sie uns mal darüber reden, was Sie ursprünglich motiviert hat, in die Politik zu gehen. Das war sicherlich erstmal die Erfahrung von mangelnder Solidarität. Sie wurden als Kind stark ausgegrenzt, weil Sie eine starke Neurodermitis hatten. Wie wurden Sie ausgegrenzt?
Ja, man ist gehänselt worden, weil das Äußerliche auch im Gesicht sehr entstellend war, mit Krusten im Gesicht und so weiter. Dass ich nicht Messdiener werden durfte in so einem ganz katholischen Dorf, wo alle Jungs Messdiener sind. In der Fußballmannschaft durfte man nur mitspielen, wenn man Messdiener war, weil der Ball aus der Messdienerkasse bezahlt worden ist. Nur um so ein Beispiel zu geben, das war schon total, das muss man sagen.
Totale Ausgrenzung.
Totale Ausgrenzung, wenn man sonntags in die Kirche ging. Die ganzen Bänke auf der jungen Seite, die Mädchen waren auf der anderen Seite, vorne die Kinderbänke, waren alle leer. Ich war der Einzige, der da knien oder sitzen und stehen musste.
Wer hat Sie denn da nicht mitmachen lassen? War das der Pfarrer oder wer hat da Einspruch erhoben, dass Sie Ministrant sein dürfen?
Andere Eltern. Andere Eltern haben sich beim Pfarrer beklagt Und haben gesagt, man weiß ja nicht, ob das ansteckend ist und so, was natürlich nicht war. Und der Pfarrer hat mir dann gesagt, du nicht. Das war es aber auch an Sensibilität. Dann kam irgendwann ein neuer Pfarrer, 2 Jahre später. Dem ist aufgefallen, dass ich der einzige Junge war, der nicht bei den Messdienern war. Und hat dann gesagt, ab Sonntag machst du dann mit. Und ich habe mich gefreut. Und dann haben sich die Eltern wieder beschwert. Und am Tag vor Pfingsten, am Pfingstsamstag, kam dann der Pfarrer und hat gesagt, es geht jetzt doch nicht. Ich habe mich gar nicht getraut, meinen Eltern das zu erzählen. Ja, man schämt sich ja dann ungeheuerlich. Und also es war schon eine Eiseskälte, muss man sagen.
Es ist erstaunlich, dass Sie Ihren Frieden wieder mit der Kirche gemacht haben später.
Ja, ich habe dann begriffen irgendwann, dass man eben solche Verhaltensweisen nicht mit dem Gedankengut einer christlichen Überzeugung verwechseln darf. Aber ich habe lange gebraucht.
Sind denn außer Ihnen noch andere ausgegrenzt worden?
Ich hatte einen Schulkameraden, der eine Hasenscharte hatte. Dem ist halt auch nachgeäfft worden. Aber dort durfte er mitmachen, was dann wieder eine gewisse Integration bedeutet hat. Aber diese Rederei von dörflicher Idylle, die ich dann immer später wieder gelesen habe, der habe ich immer widersprochen und habe gesagt, naja, ganz so dolle ist es nicht. Und bei uns im Ort haben, die waren älter als ich, die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen gelebt, die das Down-Syndrom hatten. Und die waren völlig ausgegrenzt. Die hat man nur nicht gesehen. Die waren nicht in der Schule. Die hat man allenfalls mal gesehen, wenn sie hinterm Hoftor vorkamen, weil die Eltern sich für sie geschämt haben. Die Kinder haben gar keine Entwicklung gehabt, sind dann auch alle früh gestorben. Irgendwann hat man sie nicht mehr gesehen. Also das war keine nur idealistisch jetzt zu beleuchtende Zeit.
Würden Sie sagen, dass es schon so die Grunderfahrung war am eigenen Leib und die Beobachtung, die Sie bei anderen gemacht haben, die Sie letztlich in die Politik gebracht haben?
Ich glaube ja, das war, glaube ich, ganz entscheidend. Es war so eine innere Prägung, die man am Anfang nicht jetzt reflektiert, aber die dann zunehmend dazu geführt hat, dass ich mich engagiert habe. Also zuerst in der christlichen Arbeiterjugend. Das hätte mir auch Freude gemacht. Ich war CAJ-Vorsitzender bei uns im Ort in der Gruppe. Aber dann haben wir da immer Lieder gesungen. Schwarz ist meine Lieblingsfarbe, es kann nicht anders sein, denn in meiner Firma nennt mich jeder Schwarzer Hain. Und da habe ich gedacht, so lasse ich mich nicht indoktrinieren. Und dann bin ich halt, als ich im Betrieb war, in der Lehre, bin ich halt in der Gewerkschaftsjugend aktiv geworden und da haben wir schwer gekämpft.
Eine weitere Rolle hat sicherlich gespielt, dass Sie aus einer einfachen Familie kamen. Ihr Vater hat auf dem Bau gearbeitet. Sie haben selbst eine Lehre zum Elektromechaniker gemacht und haben dann neben Ihrer Berufstätigkeit noch den Realschulabschluss in der Abendschule nachgeholt. Also ein richtig harter Weg auch. Dass Ihnen später Bildung und auch so eine Durchlässigkeit von Bildung wichtig war. Kommt das daher aus dieser eigenen Erfahrung?
Das kommt sicher daher, aber nicht nur aus meiner persönlichen, könnte man ja sagen, war es vielleicht nicht schlau genug, ja. Und sicher war es auch so, wenn man so eine Krankheit hat und da ausgegrenzt ist, dass man nicht das größte Selbstbewusstsein gehabt hat, jetzt in der Schule auch. Aber ich habe halt auch wahrgenommen, dass außer dem Sohn des Arztes, der mal auf ein Internat geschickt worden ist und dann noch ein Mädchen von der Familie, die zugezogen war in den Ort und die in eine weiterführende Schule ging, sonst niemand, auch in den Klassen vor mir und nach mir, in eine weiterführende Schule ging. Es hat Schulgeld gekostet, man musste mit dem Zug bis Landau fahren. Das war alles nicht drin. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, da muss man was ändern. Und das haben wir ja auch getan.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Vor Weihnachten hat der schreckliche Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz mit 12 Toten und 65 Verletzten ganz Deutschland erschüttert. Seit März sind sie von der Bundesregierung als Opferbeauftragter benannt worden. Ein schwieriges Amt. Als sie gefragt wurden, war ihnen gleich klar, dass sie das machen?
Ich war gerade in Afrika unterwegs, da hat Heiko Maas angerufen, mich gefragt und ich habe mir schon 2 Stunden Bedenkzeit erbeten, weil mir klar war, dass mich das auch emotional sehr mitnehmen würde. Aber ich habe ja gesagt, weil ich mir gar nicht hätte vorstellen können, zu einer solchen Aufgabe Nein zu sagen. Ich versuche mit jedem Einzelnen zu reden. Ich fahre zu den Leuten hin, wenn sie weit weg wohnen und so weiter, gehen die Krankenhäuser, die Reha-Einrichtungen. Aber man hat halt auch mal Leute, die so bitter sind in ihrem Schmerz, dass sie das Gefühl haben, sie würden abgewimmelt oder ähnliches mehr, was wirklich nicht der Fall ist.
Sie haben eben angespielt auf das, was im Heute-Journal gesendet wurde. Da hatten sich Angehörige von Opfern zu Wort gemeldet und ihnen vorgeworfen, sie hätten sie abgefertigt, gesagt, Amis Amri sei der Täter und zwar der Einzige, der sei tot und außer ihm sei eben keiner verantwortlich. Über alles andere sollen sich die Betroffenen mit ihrer Sekretärin oder einem Mitarbeiter unterhalten.
Das war natürlich nicht so. Aber es kommen dann Anwürfe in der Betroffenheit. Für Flüchtlinge habt ihr Geld, für uns ist keins da. Und wann übernimmt jemand Verantwortung? Und da muss man halt auch mal sagen, zuerst kommen die Untersuchungen, die laufen sofort den Ruf nach Schuldigen. Das ist als Angehöriger eines Opfers nachvollziehbar. Aber ich kann nicht als Vertreter der Bundesregierung sagen, so ist es. Ich verstehe das, ich kritisiere das nicht, deshalb äußere ich mich dazu auch nicht. Aber vielleicht wäre es manchmal auch für Journalisten ganz gut, wenn sie das ein bisschen in eine Relation zueinander setzen würden. Die Wirklichkeit ist, ich bin am Donnerstag bis Hildesheim gefahren mit dem Zug, um mit dem Mann einer verstorbenen Frau über ihn, seine Situation und die des fünfjährigen Jungen zu reden. Das ist die Realität meiner Arbeit, aber ich will das nicht jetzt Vorwurf gegen Vorwurf, das haben die Leute nicht verdient, aber ich auch nicht. Irgendwann ist dann auch mal halt genug. Und ich war den ganzen Samstag und die ganze Woche in Berlin und wollte noch den Flieger heimkriegen und habe mich dann entschuldigt. Das war auch keine Sekretärin, sondern das war meine leitende Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, eine ganz hochkarätige Juristin, die exzellent über all die Möglichkeiten Bescheid weiß. Und ich habe mich entschuldigt, da ich gehen muss. So war's. Naja.
Aktuell steht der Vorwurf im Raum, dass Amis Amri aufgrund von Drogendelikten eigentlich hätte in Haft sitzen müssen und den Anschlag dann an dem Termin zumindest gar nicht hätte begehen können. Sowie der Verdacht, dass das LKA in Berlin Akten gefälscht hat, um den eigenen Fehler, ihn nicht inhaftiert zu haben, nämlich zu vertuschen. Was würde denn das bedeuten, wenn das stimmen würde?
Das, was der Berliner Innensenator jetzt auch eingeleitet hat, erstens disziplinarische Verfolgung, zweitens strafrechtliche Verfolgung, das sind schwere Vergehen und das muss natürlich jetzt untersucht werden. Ich will keine Vorverurteilungen jetzt öffentlich vornehmen, aber wenn es so wäre, ist es eine Ungeheuerlichkeit, das kann man nicht anders sagen, und ein ungeheuerlicher Fehler, der natürlich die Betroffenen zusätzlich jetzt in Wallung bringt.
Weil sie eben wissen, wenn die Behörden richtig gehandelt hätten, dann wäre mein Mann, meine Frau und mein Kind jetzt nicht tot.
Aber auch jetzt muss ich sagen, zuerst müssen die Untersuchungen abgeschlossen sein, bevor man jetzt jemand vorverurteilt. Die Empörung teile ich über den Vorwurf, aber er muss sich zuerst manifestieren, bevor man Schlussfolgerungen ziehen kann. Ich kann nicht jetzt sagen, der ist schuldig oder jener ist schuldig. Das muss mit aller Klarheit aufgeklärt werden, aber Vorverurteilen gehen halt trotzdem nicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Beck, ein Thema, das wir in der Sendung nicht aussparen können, ist das, was in Nordrhein-Westfalen letzten Sonntag passiert ist. Die katastrophale Wahlniederlage für die SPD. Und zwar die dritte in Folge, sicherlich die schwerwiegendste. Was ist da Ihrer Ansicht nach schiefgelaufen, Herr Beck?
Es hat Unzufriedenheit mit der Schulpolitik gegeben. Es hat aber auch Vorfälle gegeben, die schrecklich sind, vor denen aber auch kein Innenminister irgendwo in Deutschland gefeit gewesen wäre.
Sie meinen Köln, die Silvesternacht.
Ich meine die Silvesternacht in Köln, ich meine diese Amri-Geschichte. Und dazu kommt der Kampf dieses Landes nach der riesigen Strukturveränderung, die dort von der Montanwirtschaft hin zu einem modernen Industrieland laufen. Das alles hat eben eine Stimmung geprägt und es ist der CDU gelungen, daraus auch ein Mainstream-Thema zu machen. Und das hat eben der Amtsbonus der Ministerpräsidentin nicht ausgleichen können.
Doch Schulz hat es nicht ausgleichen können. Der Schulz-Hype ist vorbei. Ich habe das ehrlich gesagt nie so recht verstanden. Also bei aller Hochschätzung für die Leistung von Martin Schulz als EU-Politiker. Er wurde erst gefeiert, wirklich wie der Messias höchstpersönlich, wie der Heilsbringer. Und jetzt das Gegenteil. Verstehen Sie, was da los ist?
Also ich glaube, ich kenne die Mechanismen, aber wirklich verstehen kann man es nicht. Ich kenne Martin Schulz annähernd 30 Jahre.
Sie sind befreundet auch,
glaube ich. Ich sage zu wenigen Leuten, dass ich mit ihnen befreundet bin in der Politik, aber in dem Fall stimmt es. Und ich weiß, dass er ein grundehrlicher Mensch ist, dass dieses Streben nach Gerechtigkeit wirklich aus seinem Herzen kommt. Und daraus ist dieser Hype geworden, der sicher auf dem Parteitag durch 100% Zustimmung mit ausgelöst worden ist. Aber die hat Martin Schulz ja nicht sich ergaunert oder sowas. Die geheime Abstimmung ist halt so gewählt worden. Und daraus ist in den Medien auch ein Großteil des Hypes entstanden. Und dann den Daumen so wieder runter. Also gerecht ist das nicht. Im Übrigen, glaube ich, würde man sich sehr täuschen, wenn man meinte, die Bundestagswahl sei entschieden.
Nach der Wahl war aber immer wieder zu lesen, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, auf das Schulz ja setzt, ausgedient habe. Das muss Ihnen noch wehtun, als jemand, für den soziale Gerechtigkeit immer so wichtig war. Hat das Thema wirklich ausgedient?
Es stimmt auch nicht. Ich habe gerade eine Umfrage auf dem Tisch. Ich leite ja eine Institution, die eben auch Politikberatung macht und versucht, hinter die Dinge zu schauen. Und zwar nicht tagespolitisch, sondern von den Perspektiven her. Danach ist das Thema soziale Gerechtigkeit noch immer ganz hoch in der Bedeutung. Aber es ist wahr, diese ganze Sorge um innere Sicherheit, die dominiert im Moment. Im Übrigen Sicherheit, das ist Sicherheit vor Kriminalität, Sicherheit vor Anschlägen, aber es ist eben auch soziale Sicherheit und das darf man nie vergessen.
Im Stern wurde der Forsa-Chef Manfred Güllner interviewt, der auch Gerhard Schröder damals beraten hat. Und der sagte, er hätte alle Wahlen seit 1949 untersucht, immer wenn die SPD auf Umverteilung als zentrales Thema gesetzt hätte, habe sie die Wahl verloren.
Herr Güllner interpretiert mir viel. Er ist ja, glaube ich, sogar Sozialdemokrat, aber er macht mir zu viel Politik und zu wenig Wissenschaft in der Demoskopie. Deshalb, er ist, glaube ich, nicht der allerbeste Zeuge.
Das heißt, Sie würden Ihrem Freund Martin Schulz als Parteigenossen und als Freund empfehlen, bleib bei deinem Thema, das ist wichtig.
Natürlich kann man nur diesen Rat geben, nicht von dem Thema Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit runterzugehen, aber dazu gehört auch Steuergerechtigkeit. Es ist ein Riesenskandal, dass in Europa zig Milliarden jedes Jahr an der Steuer legal vorbeigesteuert werden können. Und dann erklären wir den Leuten, wir haben kein Geld, um ein Altenheim zu sanieren oder eine Schule neu herzurichten. Das kann nicht gehen. Also sich solcher Themen anzunehmen, ich bin sicher, dass wir das tun, das ist überfällig. Das darf auch nicht überdeckt werden durch ein anderes Thema. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht konsequent auch gegen Straftäter, gegen Leute, die sich grob widrig gegen unsere Spielregeln, unsere Gesellschaft verhalten, auftritt. Und das erwarten die Leute auch von uns, damit eben nicht die Bedrohung dominiert, sondern die Frage, wie kommen wir voran, wie können wir unsere Kinder fördern, wie können wir unsere Gesellschaft eben insgesamt durch unsere Leistungen, unsere Anstrengungen nach vorne bringen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Beck, wie lange haben Sie damals mit sich gerungen, als Sie darüber nachgedacht haben, Ihr Amt als Ministerpräsident aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen?
Mir ist über Monate klar geworden, dass ich doch angeschlagener bin, als ich es mir selber einräumen wollte. Ich habe ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse, das ist auch noch da. Meine Mutter ist früh daran gestorben, weil man damals noch nicht so behandeln konnte wie heute. Dann ist Krebs daraus geworden, dann ist es ja unheilbar. Und es hat mich auch beeinträchtigt. Ich habe gemerkt, dass mir viel Kraft verloren geht. Eigentlich hatte ich mal vor, das zumindest noch bis zur Europa- und Kommunalwahl weiterzumachen. Das war kein geplanter Rücktritt zu diesem Zeitpunkt, aber es war notwendig und Gott sei Dank konnte ja meine Gesundheit wieder stabilisiert werden.
Es kam ein Schlaganfall dazu, ein leichter. Wie haben Sie das gemerkt?
Das liegt jetzt knapp anderthalb Jahre zurück. Ja, ich bin morgens aufgestanden und mein linker Arm hat alles getan, nur nicht das, was ich wollte. Und ich hatte völlig die Kontrolle verloren. Und als mir dann am Frühstückstisch die Gabel ständig aus der Hand gefallen ist, hat mich meine Frau ins Auto gepackt und in die Klinik gefahren. Und das war wirklich ganz, ganz wichtig.
Wie lange waren Sie in der Klinik?
Ich war über Neujahr in der Klinik bis Mitte Januar und bin dann unmittelbar auch in die Reha-Klinik gegangen und kann nur sagen, à la Bonheur, wir haben ja dieses Drog-Unit in Rheinland-Pfalz eingerichtet, also das Zusammenwirken von Neurologie und Internistik, weil man muss ja gucken, wo kommt denn das Blutgerinnsel her, damit es nicht sofort wiederkommt oder man es bekämpfen kann. Und das funktioniert hervorragend. Wir haben richtig gute Leute. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Und es ist nicht so, wie vielleicht manche jetzt vermuten, dass der Beck da anders behandelt worden ist als andere. Erstens bin ich Kassenpatient, mein Leben geblieben immer. Aber ich habe mit anderen Patienten dort geredet, wenn man dann nach der ersten Tagen, Wochen wieder mit seinem Gestell, mit den Infusionen und so weiter durch den Flur mal ein bisschen gehen kann, dann kommt man mit vielen Leuten ins Gespräch. Und ich habe nur beste Aussagen wirklich gehört über das Engagement der Ärzte, des Pflegepersonals, der Therapeuten vom ersten Moment an. Und deshalb kann ich nur sagen, schnell hingehen. Man kriegt wirklich in Rheinland-Pfalz gut geholfen. Ich hatte schon Angst, ja, dass das nächste ist, das Sprachzentrum funktioniert nicht mehr und man ist abhängig, ja, ist gelähmt, ist abhängig von anderen Menschen mit das Furchtbarste, was ich mir vorstellen kann.
Da fängt man auch neu an, über das Leben nachzudenken.
Ja,
das,
wenn man über so einen Jahreswechsel in der Klinik liegt, ja, fast bewegungsunfähig, weil man halt die ganzen Gerätschaften da an sich hängen hat und Infusionen und Spritzen, die kontinuierlich da gegeben werden, dann ist schon so eine Phase des etwas intensiveren Nachdenkens da.
Haben Sie in dieser Situation auch je den Gedanken gehabt, ich habe der Politik zu viel Lebensqualität geopfert?
Ach, ich war zufrieden mit meinem Beruf und dankbar dafür, dass ich die Aufgabe erfüllen konnte und so weit kommen konnte. Na, ich habe nicht gehadert mit der Politik. Man denkt schon drüber nach, ob man nicht manchmal hätte den Gang runterschalten können und trotzdem noch ordentliche Arbeit machen.
Herr Beck, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich habe jetzt noch ein kleines Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch wenn Sie unser Bundesland sicherlich so gut kennen wie nur wenige von uns, haben Sie mit dieser DVD, die ich Ihnen jetzt rübergebe, die Möglichkeit, es aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Anlässlich von 70 Jahren Rheinland-Pfalz haben wir von SWR1 nämlich 70 spektakuläre Multikopter-Filme über kleine und große Orte hier im Land gedreht. Die ersten 30 sind hier für Sie auf DVD. Die nächsten 40 kriegen Sie, wenn die abgedreht sind, nachgereicht.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Neuentdeckung von Rheinland-Pfalz.
Vielen Dank.